Hallo.
Guten Tag.
Herzlich willkommen zum Flimmer-Podcast. Hallo, Katharina.
Hallo, Kenny.
Wir
haben heute schon so viel gemacht, Kenny. Ich bin völlig fertig.
Ja, aber das ziehen wir jetzt auch noch durch. Wir blicken jetzt nämlich zurück auf den Monat März.
Ja, so machen wir das.
Haben uns 3 Filme vorgenommen und ein paar Trailer, die wir für den nächsten Monat besprechen wollen.
Und wer ist zurück?
Wer ist zurück?
Unsere Top 5
ist Yay, zurück. Unsere Top 5 mit einem sehr netten Thema, wie ich finde. Ja. Die Top 5 Tanzszenen.
Jawohl.
Darüber sprechen wir aber am Schluss.
Ja.
Ich würde sagen, wir beginnen direkt. Und beginnen wir direkt mit dem Film, auf den eigentlich alle gewartet haben, weswegen sie sich hier eingeschaltet haben. Dann schneiden wir das hier direkt am Anfang rein.
Du meinst Allegiant?
Nein.
Ja, gerne.
Ich spreche von Batman v Superman Dawn of Justice.
Ja, wir sagen das schon. Ne? Das ist auch aus unserem Video, die Audiospur aus unserem Video. Ihr könnt unsere Videokritik auf unserem YouTube-Channel sehen oder sie euch hier anhören.
Genau. Und hier ist sie. Viel Spaß dabei.
Jawohl.
Sie wollen in den Krieg ziehen. Dieser verdammte Dreckskerl hat den Krieg zu uns gebracht. Und das schon vor 2 Jahren. Herrgott, Alfred, zähl die Toten. Tausende von Menschen. Was kommt danach? Millionen? Er hat die Macht, die gesamte Menschheit auszulöschen. Und wenn wir glauben, es bestünde auch nur die geringste Möglichkeit, dass er unser Feind ist, müssen wir das als absolute Gewissheit sehen. Und müssen ihn vernichten.
Aber er ist doch gar nicht unser Feind.
Heute nicht. 20 Jahre in Gotham, Alfred. Wir haben gesehen, was Versprechen wert sind. Wie viele Gute sind übrig? Wie viele bleiben sich treu?
Und jetzt wirst du zu ihm fliegen und gegen ihn kämpfen. Bis zum Tode. Schwarz und blau, die Nacht der Schlacht. Der größte Gladiatorenkampf der Weltgeschichte. Gott gegen Mensch. Tag gegen Nacht. Der Sohn von Krypton gegen die Fledermaus von Gotham.
Mein erster Eindruck war ja schon, dass ich da gar nicht rein wollte, weil ich auch den Trailer schon richtig nervig fand.
Mhm.
Und dann da drin saß und gedacht habe, zu Recht. Weil das, ich meine, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Das ist das Schadige an der Sache, aber es war auch für mich eine absolute Katastrophe. Und ich bin nur da rausgekommen und habe gedacht, jetzt, man weiß einfach zu schätzen, was Marvel da macht. Weil Marvel das alles richtig macht mit seinen Filmen. Und DC das anscheinend nicht auf die Reihe kriegt. Weil Man of Steel für dich auch nicht so der Burner war. Ich glaube, für uns alle nicht der Burner war. Wir haben einen Podcast dazu gemacht. Sucht ihn auf unserer Seite. Ja, und das war jetzt noch schlimmer. Also, die kommen da nicht so klar. Und ich habe auch keinen Bock mehr. Also, wenn das so weitergeht, habe ich keinen Bock mehr. Wenn das da nicht besser wird bald.
Dann rastest du aus.
Dann raste ich aus.
Ja. Also mein erster Eindruck war, dass ich mir das ganz gut angucken konnte. Ich war nicht so negativ davon betroffen wie viele andere, wie die Kritiker auch um die ganze Welt herum. Da sind sie ja irgendwie alle einig. Und ich hatte eigentlich nicht meinen Spaß, das ist zu viel gesagt oder auch falsch gesagt, sagen wir so. Ich fühlte mich eigentlich durchweg unterhalten, was für 2,5 Stunden schon echt eine Herausforderung ist. Also ich saß nicht da und habe gedacht, oh, wann endet das endlich? Oder was auch immer. Ich kann gut verstehen, dass viele Sachen kommen, die jetzt gleich auch von dir kommen werden oder die ich auch lese, die negativ sind, die ich auch völlig einsehe und wo ich sage, ja, das ist affig und das war Quatsch und Panne. Aber rundum war das für mich dann doch eher ein erfolgreiches Kinoerlebnis. So, und deshalb... Deshalb fand ich ihn nicht so schlecht wie zum Beispiel Man of Steel, ja.
Ich habe jetzt da so Parameter angesetzt, weil ich mich gefragt habe, was wollten die mit diesem Film eigentlich machen? Punkt 1. Sie möchten ja anscheinend auf die Justice League hinarbeiten.
Dawn of Justice.
Wie der Titel ja schon so subtil andeutet. Das heißt, sie müssen quasi uns ein paar Charaktere präsentieren, die aus der Justice League stammen, damit wir überhaupt wissen, was die Justice League überhaupt ist. Dann müssen sie es aber gleichzeitig auch schaffen, einen runden Film zu gestalten, der für sich stehen kann, wo ich reingehen kann und sagen, das war Batman vs. Superman, darum ging es, war spannend, hat mir gut gefallen. Das muss ja irgendwie auch so zusammenkommen. Und gleichzeitig drittens müsste man es auch schaffen, wenn man eine League schaffen will, die einzelnen Charaktere so zu etablieren, dass man sich auch auf die League freuen kann. Und es hat nichts davon funktioniert. Nichts davon. Es kam, ich meine, Man of Steel, man wollte Superman, kennen wir ja schon, aber ich habe auch schon aus Man of Steel das Gefühl gehabt, ich kenne ihn nicht. Also nicht den neuen Superman, das war auch nur so ein Gewaber. Dann wollte man uns jetzt Batman nahelegen, der auch total flach und plump da reingeschmissen wurde, nur ein Ziel hatte und das war, Superman zu bekämpfen. Und keiner hat verstanden, warum. Das wurde nicht plausibel erklärt. Nicht, dass ich das nachvollziehen konnte in irgendeiner Weise. Ich meine, das war flach gehalten, so, ja, der hat uns hier die Stadt kaputt gemacht mit seinem Kampf in Man of Steel, jetzt bin ich sauer. Und
auch Wayne Enterprise.
Und Wayne Enterprise und er hat ja sowieso einen Hau Batman und dann hat er das so ein bisschen zu weit getrieben. Aber es war einfach nicht plausibel, um damit 151 Minuten zu füllen. Das ging ja um nichts anderes.
Nein. Also das wäre auch, das denke ich auch immer, meine Güte, das habe ich schon vorher gedacht, warum bekämpft man Superman? Also das ist mir schon in Comics nicht plausibel, warum gibt es Kampf zwischen den beiden? Dann vielleicht eher über sowas, dass da zwei Egos aufeinandertreffen, das war aber ja hier überhaupt nicht. Das war wirklich, der hat das und das gemacht und jetzt kriegt er dafür einen auf die Fresse. Das war wirklich super dämlich, wenn man betrachtet, was Superman ja alles schon geleistet haben soll, ne? Und dann zu sagen, ja, aber da die paar Menschen, na, das wiegt das nicht auf.
Ne? So.
Ja. Das ist ein Kollateralschaden, wie er im Buche steht.
Kennen wir Kennys Moral hier.
Ja.
Nein, aber auch noch dann, ja.
Ich wollte noch sagen, wo du das gerade sagtest, mit Ben Afflecks Batman, der da so einfach eingeführt wird. Das ist schade, finde ich, weil, gut, ich mochte Ben Affleck ganz gerne. Er hatte nicht so viel zu tun, drehbuchmäßig.
Aber das hatte da keiner.
Das hatte keiner. Aber es wäre sehr viel klüger gewesen, einen Film noch über Batman vorher zu machen. Ne? Weil man muss da einfach Bruce Wayne so nehmen, wie er ist, ohne dass man weiß, warum er so ist. Und gut, wir sehen wieder so die Todesgeschichte.
Genau, das war aber so, das ist so eine Checkliste abarbeiten.
Ja.
Genau diese Szenen hat man schon tausendmal im Kopf, auch hat man auch im Kopf immer präsent. Man hat sie tausendmal gesehen und die wurden uns dann auch nochmal an den Kopf geklatscht. Das bringt aber nichts.
Sie sah aber sehr stylisch aus.
Ja, da sieht ja alles stylisch
aus. Sehr schön.
Aber da ist kein Herz drin in dem Film. Ja. Und das ist das Beschissene an der Sache. Und wo du das jetzt angesprochen hast, das habe ich als letztes aufgeschrieben, aber wir können da jetzt schon drauf zu sprechen kommen. Es kommt die Justice League nächstes Jahr, oder?
Ich weiß nicht. 2017?
Ich meine, die kommt 2017. Und es kommen die Filme, die danach kommen, sind The Flash, Aquaman und Shazam kommen alle danach.
Mhm.
Ich frage mich, warum ist, was ist das für ein Konzept? Da kann man ja dann auch zu Marvel gehen und sagen, Marvel hat uns alle einzeln gegeben und dann haben sie uns die Avengers gegeben. Mhm. Was soll das hier? Weil wir hatten jetzt Batman vs. Superman, wo man uns ja dann die Justice League so ankündigen wollte, hatte dann so eine halbgare Wonder Woman da reingepackt, wo alle so abgehen, oh, Wonder Woman war so toll. Wonder Woman hatte überhaupt keine Zeit, toll zu sein, weil Wonder Woman, wie alle anderen Charaktere, einfach komplett da reingeschmissen wurde, ohne was zu tun zu haben, ohne irgendwas über ihre Persönlichkeit preisgeben zu können. Es wird einfach so ein Mysterium um sie aufgemacht, das nicht aufgelöst wird. Sie kann gar nicht glänzen, weil jetzt alle kommen, oh, toffe Frau, bla bla. Ja, gut, die Frau hat ein Schwert am Ende in der Hand und ein Schild und haut ein bisschen hier, ne, auf die Pauke. Gut. Ja, das ist jetzt nicht so spannend gewesen. Dazwischen siehst du gefühlte 15 Minuten in dem Film. So fühlt es sich für mich an. Ja gut, The Flash wurde uns ja auch dann anscheinend kurz da reingekloppt. Und wie gesagt, ich kenne die Comics nicht, ich kenne die Serie nicht. Und man kann davon ausgehen, dass viele Leute wie ich da sitzen und sich gefragt haben, was soll das? Das ist das, was ich meine mit, es muss auch ein Film geschaffen werden, der für sich stehen kann.
Ja, ja.
Und das hatte das nicht. Es hatte einfach, Batman will Superman hauen, keiner weiß warum. Und zwischendrin passieren die dollsten Sachen und keiner weiß warum.
Naja, das ist halt dieser Übergangsfilm, ne? Also diese Sache, wovon er halt irgendwie träumt oder was er mitbekommt über The Flash, was wahrscheinlich The Flash war, gehen wir von aus, ist ja was überhaupt nicht aufgelöst wird und was irgendwie wahrscheinlich noch nicht mal im ersten Justice League Film vorkommen wird. Vielleicht mal irgendwann in 4-5 Jahren. Das ist wirklich komisch, dass da Sachen nicht für sich stehen. Ne? Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Mein Herz ist trotzdem ein bisschen aufgegangen. Ich habe gesehen, wie plump das alles war. Ne? Auch wie Wonder Woman sich die ganzen Superhelden da mal eben am PC-Bildschirm angeguckt hat. Aber ich habe trotzdem, mich hat das gehuckt. Und trotzdem gedacht, oh, wie schön. Der ist dabei. Das freut mich, das freut mein Superheldenherz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Film in diesem Stile, wie Zack Snyder das macht, auch funktionieren kann. Wenn er da vielleicht mal ein bisschen mehr Lockerheit irgendwie an den Tag legen könnte. Das wäre ja jetzt vielleicht, also jetzt hat es zweimal ja offensichtlich nicht geklappt für viele Leute.
Der altert auch nicht.
Das wäre jetzt die Möglichkeit zu begreifen, okay, jetzt habe ich mehrere Charaktere. Vielleicht sollte mal der ein oder andere davon ein bisschen lockerer sein. Oh Gott. Wenn es schon Clark Kent nicht wahr?
Ja. Ja, das mal ganz, das können wir gleich auch noch kurz ansprechen, aber dem Film fehlt der Charme und der Witz. Das ist einfach ein finsteres, optisch finsteres Gewaber. Mir fällt immer nur das Gewaber dazu ein, weil die Bilder sind, ja, natürlich sehen die schön aus und die sind auch immer so ideologisch aufgeladen teilweise oder religiös aufgeladen oder sonstiges, aber das reicht nicht. Das funktioniert nicht als Ganzes, einfach ein paar schöne Bilder zu machen und die aneinander zu klatschen. Das funktioniert nicht. Und der Mann muss das ändern, weil es das riecht mich so auf, weil es einfach schön sein könnte, weißt du? Es hat ja so viel Potenzial. Er hat gottverdammt nochmal Batman da und Superman und er schafft es nicht daraus, eine interessante Handlung zu schaffen oder das irgendwie nett auszuarbeiten. Und da ist die Frage dann vielleicht auch, ist Superman dafür geeignet, den in diese Schiene drängen zu wollen, diese finstere
Figur, nee. Weil, das war ja schon bei Man of Steel merkwürdig. Ja,
ich habe unseren Podcast letztens tatsächlich selber nochmal angehört und wir haben uns so gefreut, dass am Ende von Man of Steel ist er endlich Clark Kent und läuft in den Daily Planet rein und wir haben so gedacht, yay, ne, jetzt wird's vielleicht ein bisschen, ne, jetzt ist er auch angekommen, wird alles super. In diesem Film jetzt hier, Batman, bla bla, gab es, der war Clark Kent und dann ist er da ab und zu hin und her gelaufen. Und Clark Kent bietet so viel Möglichkeit, das charmant zu machen, das witzig zu machen. Und dann sagen alle vielleicht, oh, das ist ja kitschig, das hatten wir schon vor 40 Jahren. Ja, ist egal, die Rolle ist halt so. Wir kennen die so. Die muss ein bisschen clumsy sein, so ein bisschen tollpatschig und so ein bisschen dösig und das hätte so viel Spaß da reingebracht und auch so ein bisschen davon weggenommen, von diesem schweren, alle wollen alle töten und keiner weiß warum. Und also das regt mich so auf, es regt mich wirklich auf, weil man kann auch ernst machen und trotzdem lustig sein. Und da habe ich dann auch ganz oft gelesen jetzt, ja, aber Christopher Nolans Filme waren doch auch so ernst und da wurde auch wenig gelacht. Ja, aber Christopher Nolan hat es geschafft, richtig faszinierende Charaktere zu erschaffen und die interagieren zu lassen. Und das war Unterhaltung auch. Es muss kein Slapstick-Festival sein, das meine ich damit nicht. Aber wenn du das eine nicht schaffst, brauchst du vielleicht ein bisschen mehr von dem anderen. Wenn du beides nicht schaffst, dann bist du in einem Teufelskreis und es ist einfach schrecklich. Also für mich war es schrecklich, ich fand es schrecklich.
Reden wir über die Charaktere doch noch ein bisschen. Ja. Jetzt in der, wir haben nicht mehr viel Zeit.
Wir sind unter Zeitdruck schon wieder.
Genau. Ja. Also, wo du das gerade sagtest, wie bedauernswert das mit Clark Kent ist, genauso bedauernswert ist das mit einer gut Nebenfigur in diesem Fall, aber Lois Lane gehört nun mal zu Superman dazu. Das ist das Schlimmste für mich an Figurenzeichnungen. Das kommt ja kaum vor. Also Lois Lane kommt ja kaum vor. Und wenn, dann hat sie nur so einen dämlichen Plot, wo sie
gerettet werden muss.
Ja, genau. Und also auch Lois Lane bietet ja so viel Potenzial, ist ein Fanliebling, alle mögen doch Lois Lane, warum macht man da nicht irgendwas Nettes draus? Zumindest vielleicht da über irgendeine Insider-Schiene auch mal 2-3 nette Sachen.
Und vor allem, wenn du Amy Adams an Bord hast.
Ja.
Gottverdammt nochmal Amy Adams, die ja wirklich eine großartige Schauspielerin ist. Und dann, sie macht nichts in dem Film. Sie rennt die ganze Zeit rum und möchte irgendein Mysterium lösen, was auch keine Sau interessiert hat. Also, nee.
Dann, ich mochte, wie gesagt, Batman. Ich mochte Ben Affleck als Batman, aber da fehlte auch einfach zu wenig Substanz, ne, noch von Batman. Ich mochte so, wie er aufgemacht war, die Optik. Ich mochte vor allem auch, wie er sich bewegt hat. Er war mehr Fledermaus als bei Christopher Nolan. Mhm. Das fand ich sehr nett. Aber für mich fehlte da ein bisschen der Background der Figur. Aber der war wenigstens noch irgendwo in irgendwas situiert, weil man kennt, ja, dann geht man davon aus, dass man Batman kennt oder was. Mhm. Also da kann man sich vorstellen, dass er so ist. Auch so, er hat ja auch den Moralbogen ein bisschen überspannt in dem Film jetzt und das fand ich auch okay. Das war für mich interessant, dass Batman jetzt auch darum geht und Leute tötet, meinetwegen.
Dafür gab es Kritik, dass sie das gemacht haben. Ich stecke da nicht so drin.
Also für mich war das ganz solide. Jetzt dann hassen viele Jesse Eisenberg, also oder Lex Luthor. Ich weiß nicht, ob wie gut man das voneinander trennen kann jetzt in dem Fall, weil für mich stellt sich die Frage, ob den so viele hassen, weil er die Rolle so komisch auslegt. Mhm. Dafür stecke ich nicht zu sehr bei Batman drin. Das weiß ich nicht. Super. Aber bei Superman drin. Mir hat der sehr gut gefallen, aber ich bin ja auch der Jesse Eisenberg-Fan hier unter uns. Ich mochte das. Das hat ein bisschen Lockerheit reingebracht, aber für mich auch nachvollziehbar, wenn Leute sagen, der war nervig. Ne? Aber ich mochte das. Ich mochte die Interpretation, aber ich weiß auch nicht, wie Lex Luthor sonst angelegt wird. Ne?
Ja, also in Superman Returns hat den Kevin Spacey gespielt.
Ja.
Gene Hackman hat den, glaube ich, in den anderen Filmen gespielt. Und das gut, der ist auch witzig, ne? Der ist hat halt auch so eine trockene Art und Weise. Die haben halt hier so arg versucht, den, ich weiß auch nicht, der war so, ich weiß nicht, ob er der Joker sein wollte, aber er war so nervös witzig die ganze Zeit und so forciert emotional teilweise dann diese Vater-Issues, die sie ihm da noch unterjubeln wollten, die ja auch irgendwie in den Comics verankert sind. Ne, das wissen wir schon seit Smallville, dass es das gibt. Aber das hat auch nicht funktioniert. Und das, ich meine, gut, du sagst, du bist der Jesse Eisenberg-Fan hier unter uns, aber ich bin auch ein Mensch, der sagen kann, Jesse, das hast du auch mal gut gemacht, aber für mich macht das halt oft nicht gut. Ne? Mhm. Und ich finde hier auch nicht. Der ist halt, der hat Rollen, die er spielen kann und die spielt er dann auch bestimmt immer sehr gut. Dass, ob das dann langweilig ist oder nicht, wenn er immer das Gleiche macht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, er ist halt so ein Mensch, der schnell redet und hier einfach overacted hat. Ich finde, er hat so sehr versucht, so zu zeigen, dass er ja so total kaputt in der Birne ist, aber gleichzeitig so keck lustig und es war so aufgesetzt für mich. Es ging mir richtig auf den Senkel. Das hat für mich nicht gepasst. Und nochmal zurück zu Batman, weil du da auch gerade drüber gesprochen hast. Ben Affleck, ich würde noch nicht mal Ben Affleck dafür bashen. Ich finde einfach nur, die haben den Charakter richtig dumm geschrieben. Du sagst, der sah gut aus und der sah auch wirklich gut aus. Und das sind so Momente, wo ich noch gedacht habe, oh, das hat mir jetzt gefallen. Und das war selten. Aber die Kampfchoreografien, die dem untergejubelt haben, das sah geil aus. Und da war dann auch so Momente, wo ich gedacht habe, oh, ich war kurz für 3 Minuten unterhalten. Das hat mir gut gefallen. Auch dann gepaart wieder mit dieser Optik. Bei Batman funktioniert das ja, wenn es finster ist und derbe. Das klappt ja super und das hat da auch funktioniert. Aber wenn der reden musste, sobald er den Mund aufgemacht hat, hätte ich den verkloppen können. Weil der
das lag einfach an den Dialogen, ne?
Ja, die waren schlimm und er war halt so richtig dumm geschrieben. Weil was uns da präsentiert wird, war ein Mann, der die ganze Zeit irgendjemanden kaputt machen will, dann irgendeinen Auslöser hat, der total trivial war, dafür gesorgt hat, dass er ihn nicht mehr kaputt machen wollte. Und schlagartig haben sie alle lieb gehabt und das war sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ja. Und das hat Batman mir jetzt nicht unbedingt schmackhafter gemacht. Sagen wir es so.
Also, vielleicht verbreite ich noch mal ein bisschen Liebe für den Film, kurz vor Schluss.
Ja,
kurz dann, bevor du ihn jetzt gleich fertig machst mit deinem Flimmerfaktor. Der hatte schöne Momente, für mich teilweise sogar Gänsehautmomente. Das ist aber das, was ich schon aus dem Trailer hätte ziehen können. Also ich finde, Zack Snyder schafft das so ein bisschen, musikvideohafte Sachen zu machen, kurze Momente, Aufnahmen, wo ich denke, ach, das ist aber nett. Also so, ich mochte, wie gesagt, diese Anfangssequenz, obwohl wir sie schon 1000 Mal gesehen haben, fand ich das gut gemacht mit den Perlen, wie kitschig das auch immer ist, aber gut gemacht war es. Ich mochte die Eröffnungssequenz, diese Eröffnungszerstörung da, die an ja, 9/11 schon fast erinnert hat, das sah gut aus und hat auch irgendwie berührt, fand ich für mich. Dann ganz kurzer Moment da bei diesem Festival der Toten, wo die sich alle um Batman umringt haben. Also das waren so Momente, die um Superman.
Verdammt nochmal!
Also das waren so Momente, ich weiß nicht, ich mochte das Ende, ich mochte den Monolog von Jesse Eisenberg. Also ja, es gab immer wieder Sachen, wo ich gedacht habe, ach, wie nett. Ich habe gemerkt, wie bekloppt teilweise alles war, ne? Aber irgendwie habe ich mich dann doch ja, ganz gut damit abgefunden.
Schön für dich.
Ja.
Das ist doch prima.
Gut, dann hau mal deinen Flimmerfaktor raus.
Ich habe 20%.
Gut.
Weil, wie gesagt, ein bisschen Action hat mir Spaß gemacht. Optik hat mir teilweise Spaß gemacht, teilweise auch nicht. Und der ganze andere Rest hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und so war es. Aber ich weiß, irgendwann war auch die Phase eingeleitet, wo wir ein bisschen gelacht haben. Was mit dir oder mit Anna? Weil wir hatten's, dann hatte ich mit Anna zwischenzeitlich immer Spaß, wie bekloppt da alles so ist.
Ja, ja, das kann sein.
Aber das rechtfertigt nicht 151 Minuten. Ich brauche es nicht nochmal.
Ja.
So, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe 65%.
Aha, ein kleiner Fan.
Ja.
Hier sitzt.
Naja, also viele Schwächen, ne? Aber ich. Ja, ich würde es mir auch wieder angucken. So ist es nicht.
Ja, ich nicht. Hm? Da sind auch so Filme, wo ich vorher, haben wir noch Zeit, wo ich vorher gedacht habe, soll ich Man of Steel nochmal gucken zur Vorbereitung? Boah, nee. Und genauso, also das ist so schade. Das ist so schade, weil das einfach, das könnte so schön sein. Kenny, das könnte so schön sein.
Tja.
Das ist, was das ist.
Supi, da sind wir wieder.
Supi. Supi.
Und sprechen jetzt über den Film, auf den vielleicht nicht alle gewartet haben, aber ein Teil von euch Jugendbuchfanatikern da draußen. Hier kommt ein Clip.
Manchmal, wenn ich hier oben stehe, denke ich, dass ich da draußen irgendwas sehen kann. Du auch?
Nein, ich nicht.
Vielleicht musst du genauer hinsehen.
Glaub mir, das tue ich. Ich sehe bloß nicht, was du siehst.
Wenn du es vor dir hast, wirst du es sehen.
Und du willst das wirklich machen?
Ja.
Die Bestimmung Allegiant.
Allegiant.
Das ist der dritte Teil von der Bestimmung-Reihe. Und wir lieben doch Jugendbücher.
Ja.
Vor allem lieben wir Jugendbuchverfilmung. Wir wollen nicht sagen, dass wir alle lesen, aber gucken.
Gucken okay. Tun wir alle. Wirklich alle.
Ja,
angefangen bei Holes damals in der Schule. Ja. Ging es direkt weiter. Ja, Kenny. Ich hab als erstes eine Ankündigung zu machen. Das habe ich mal nachgeguckt. Der Film hatte tatsächlich ein, man soll das nicht meinen, ein Budget von 183 Millionen Dollar. Dieser Film. Und er hat bis jetzt eingespielt 117 Millionen Dollar. Und ein geschätzter Gewinn, den die ausgerechnet haben, ist 3,5 Millionen Dollar.
Ja.
Deswegen hat, ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn der voller Lionsgate. Lionsgate hat sich gedacht, ja, nächstes Jahr müssen wir ja noch den letzten Teil raushauen, aber dafür kriegt ihr jetzt nicht mehr so viel Budget.
Oh Gott.
Also, mein Kommentar dazu ist, oh, 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 oh. Weil das jetzt schon hart an der Grenze war, optisch und inhaltlich und alles. Und dann jetzt noch weniger Geld. Da hat doch wirklich keiner Bock mehr, oder?
Ja, also das war echt ein Schreck, dieser Film, irgendwie in jeglicher Form. Also, wenn man bedenkt, dass das ja alles einmal ganz nett angefangen hat mit Divergent, dann Insurgent fand ich auch schon nicht mehr so gut. Aber mehr in so einer Hinsicht, dass ich gesehen habe, das war mir ein bisschen zu affig, ein bisschen zu kindisch. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt passiert ist.
Da wusstest du noch nicht, was kommt.
Da hat es wirklich gehapert an allen Ecken und Enden. Also das war wirklich irgendwie unglaublich. Es hat für mich angefangen, indem ich noch ganz positiv gestimmt war, weil am Anfang, also es war bestimmt so die ersten 10 bis 15 Minuten, wo es darum ging, außerhalb von Chicago, ist das Chicago, irgendwie Fuß zu fassen, da rauszukommen. Da habe ich gedacht, das war ja noch ganz spannend irgendwie. Oder das, da haben sie mich noch irgendwie gehuckt. Und dieser Verfolgungs, diese Verfolgung und dann über die Mauer, durch die Mauer, wie auch immer, fand ich dann noch ganz interessant. Und ab da an, als es dann in diese künstliche Welt hinter der Mauer ging, da ging es steil bergab.
Obwohl wir auch schon, ich meine, man ist ja auch erstmal in Schockstarre bei so einem Film, wenn man nicht nochmal vorher die anderen Teile geguckt hat. Dann denkt man sich immer, ich weiß gerade nicht genau, was los ist, aber das hat bestimmt, macht das alles Sinn. Aber wir fanden uns ja von Anfang an in einer Situation wieder, wo wir gedacht haben, wie dumm sind da eigentlich alle? Weil es nur so rachsüchtige Menschen sind in Chicago, die jetzt gemerkt haben, dass ihr System da falsch läuft und die Verantwortliche dafür jetzt endlich weg ist. Jetzt wollen sie den Rest einfach alle lynchen oder was auch immer die da geplant hatten. Auf jeden Fall waren die alle sauer da. Und das war schon so dösig dargestellt, so richtig platt. Und das hat auch schon so den Ton gesetzt für den Rest des Films, weil der ganze Rest des Films ist genauso. Er ist einfach nur trivial, platt, völlig plump alles dargestellt und auch völlig unnachvollziehbar, was die Charaktere da für Einstellungen haben. Die sind auch alle nicht ausgearbeitet, die wirken auch alle so, die Schauspieler, als hätten die wirklich keinen Bock mehr darauf.
Als wenn die das nur eben schnell beenden wollen, ja, um dann durchzustarten, karrieremäßig, ja.
Ja, und ich fand den Anfang schon problematisch. Gut, da sind dann zwischenzeitlich, wie du sagtest, so ein paar Momente, wo man sich denkt, das ist jetzt ganz spannend gemacht. Das ist aber sehr rar gesät.
Ja, also wie die da diese Wand hochklettern, da denkt man auch, ach, das ist doch wie... Das ist doch wie bei Divergent. Oh, wir müssen eine Pause machen, weil unser Essen kommt.
Juhu! War's bei der Mauer?
Ich war bei der Mauer. Wir sammeln uns wieder. Wir haben gerade besprochen, dass es Momente gab, die wir zumindest am Anfang in irgendeiner Form noch an Divergent erinnert haben. Ne, mit diesem Hoch- und Runterklettern. Ich gedacht, ah ja, immerhin, aber der Rest. Also davon war am Ende irgendwann überhaupt nichts mehr zu spüren. Also das waren nur noch irgendwelche komische, ja,
Gadgets.
Kann man auch nicht mal sagen, ne? So Action war das ja auch nicht.
Nee, also du hast das schon bei Teil 2 gesagt, du fandst das kindisch und nicht so derbe, so derbe sein kann. Aber ich fand das auch schon noch spannend in Teil 2. Ich habe ja auch gesagt, ich mochte den sogar noch lieber, weil da war mehr los und ne, action-technisch. Hier war das wirklich banal und überhaupt nicht ernst zu nehmen. Die Gefahr, die da irgendwie von ausgehen sollte, falls es eine gab. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt. Also es war langweilig.
Es war super langweilig.
Ja. Es gab ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, und die waren immer bei Four. Also Four haben sie noch so ein paar nette Action-Momente gegeben. Dem haben sie auch ein paar nette Kämpfe choreografiert. Aber das kam, glaube ich, zweimal vor. Und das war es dann auch. Und der ganze Rest war... Konntest du eine Tonne kloppen.
Four war auch der einzige von den ganzen Charakteren, der irgendwie konstant war zu den anderen Filmen. Ja, also Triss war so richtig dämlich in diesem Film, richtig naiv.
Ja, das war schon unfassbar. Das war wirklich unfassbar, wie dumm die war. Und das wurde uns da einfach an den Kopf geknallt. Als ob jemand so dumm sein könnte. Vor allem die, wo die vorher nie so dumm war.
Ja. Caleb hat einen kompletten Sinneswandel mal wieder durchgemacht. Das geht ja immer schnell hin und her bei dem. Genauso wie bei der Rolle von Miles Teller.
Ich weiß gar nicht, Peter. Also ich habe extra nachgeguckt. Ich glaube, er ist Peter.
Ja, also so richtig dumme... unnachvollziehbare Charaktere auch, ne? Mhm. Und ich denke, was ist da los? Und die neuen, die eingeführt werden, das ist, glaube ich, nur die eine, die wichtig ist. Ah, nee, auch der Bösewicht natürlich, Jeff Daniels.
Ja.
Die tun dem Ganzen jetzt auch kein Gefallen.
Nee, vor allem die eine da nicht.
Mit einer schrecklichen Synchronstimme.
Die wohl ihre eigene ist. Weil das ist eine deutsche Schauspielerin.
Mhm.
Ihr Name ist... Nadja Hilke.
Daher weht der Wind.
Daher weht der Wind. Und der Film war generell richtig schrecklich synchronisiert, das müssen wir auch mal sagen. Aber sie hatte echt, sie hat nur eins draufgesetzt, also das ging gar nicht. Was aber auch für ein bisschen für Spaß gesorgt hat.
Na, immerhin.
Ja, der bodenständige Charme ist halt einfach auch total verloren gegangen aus diesen anderen zwei Teilen, wo es noch darum ging, wir sind hier...
wir haben hier nichts, wir pflanzen alles im Boden an und ansonsten haben wir nichts zu tun. Und dann kommen die da in diese quietschbunte, schlecht gemachte Hightech-Welt, die nicht schön aussah und auch nicht mitreißend war oder irgendwie innovativ, wo einfach nur die Statisten völlig außer Rand und Band waren.
So kann man es nennen.
Die einfach immer nur hin und her rannten, tausende davon. Da ist, glaube ich, das ganze Budget reingeflossen in diese Statisten, die nichts zu tun hatten. Und man hat sich auch immer gefragt, wo rennen die hin? Aber die waren immer am Rennen.
Ja, das stimmt. Das hatte ich im Film schon angesprochen, wenn man da überhaupt von irgendwelchen logischen Sachen sprechen kann. Aber das hat mich so gestört irgendwie, dass
die Statisten?
Nein, dass man da Kate Winslet rausschreibt, also wie hieß sie, Janine, rausschreibt, Janine,
ja.
Um genau die gleiche Rolle irgendwie wieder einzuführen. Das fand ich so merkwürdig. Und wenn es von den Büchern nicht so vorgegeben wäre, würde man meinen, Kate Winslet hatte einfach keinen Bock mehr. Aber wahrscheinlich ist es ja von den Büchern so vorgegeben, keine Ahnung.
Man weiß es nicht.
Das fand ich super, super dämlich. Also da habe ich immer drüber nachgedacht. Kann ich nicht fassen.
Mhm.
Ah ja, dann noch die Idee, die ja manchmal sehr grenzwertig sowieso immer ist. Siehe Twilight. Aus diesem Buch zwei Filme zu machen, ja. Wenn dieser erste Plot schon nichts gebracht hat.
Das stimmt.
Und einem überhaupt nichts. Und am Ende sind wir ja an dem Punkt wieder angelangt, wo eigentlich die Gefahr ausgemerzt scheint, aber dann ist sie doch wieder da.
Ja, klar. Weil, ne, muss weitergehen, der Spaß. Das ist sowieso schon sehr fragwürdig, wenn man einfach bedenkt, wie plump einfach diese Geschichte und diese Charaktere erzählt wurden, jetzt in dem Teil. Und man sich wirklich fragt, was kann noch passieren, auch für die Charaktere? Weil jetzt kann es doch eigentlich nur noch so einen Endfight geben, der auch über 2 Stunden dann wahrscheinlich geht, den keiner mehr sehen will, der schlecht aussehen wird, weil kein Geld da ist. Und was soll passieren? Weil die Handlung ist ja jetzt auch schon komplett konfus. Sie war nicht mitreißend, man hat noch nicht mal sich... Also ich habe mich nicht angestrengt, da reinzukommen.
Mhm.
Ich fand nur, dass es unheimlich flache Sozialkritik irgendwie am Ende uns da reingedrückt wurde, von wegen hier genetische Manipulation, bla bla bla.
Mhm.
Das kam auch so aus dem Nichts. Und wie gesagt, wenn man anfängt bei Divergent und auf einmal ist das der Twist des Ganzen, ist halt, also das ist eine derbe Enttäuschung gewesen.
Ja, vor allem, weil es auch einfach nicht mehr, gut, du sagtest den Charme, ich weiß nicht, ob man das damit verbinden kann, weil es auch aber einfach nicht mehr diese Story von Divergent hat, ne? Das mit den 5 Klassen, also das ist ja vollkommen weg, fällt vollkommen weg. Mhm. Und als wenn Veronica Roth, ich glaube, keine Ahnung mehr hatte, wie sie das zu einem Ende führen soll. Aber ja, sie muss ja unbedingt noch ein 3. Buch schreiben, ne? Ja.
Es kann nur gut werden. Es kann nur gut werden.
Ja, also es ist sehr schade.
Es ist wirklich sehr schade und man hat auch nicht mehr, also ich habe nicht so Lust, da jetzt nächstes Jahr wieder reinzurennen.
Ja, aber man will es ja zu Ende gucken. Also man will es zu Ende bringen, sagen wir so.
Man will es über sich ergehen lassen.
Vielleicht gucken, also ich müsste den jetzt auch nicht im Kino wirklich gucken. Könnte man auch dann noch wirklich 1-2 Monate warten, bis der dann auf Screening Room läuft.
Da läuft er ja sofort. Ach ja. Ja, ich weiß auch nicht.
Ja, aber...
Um das auf prägnant zusammenzufassen. Beschissene Charaktere, beschissene Optik, beschissene Handlung, beschissene Synchronisation. Beschissene, alles was außerhalb dieser Welt passiert ist, war ja auch nicht besser. Naomi Watts jetzt, der Plot, die wollten uns ja da verkaufen, da ist noch so viel los da in Chicago. War auch total bescheuert. War auch nichts los.
Ja, und das Ganze eingebettet in Langeweile.
Mhm.
Ja.
Heißt konkret 10% bei mir.
So wenig habe ich nicht.
Oh nein.
Ich habe 25%.
Verrückt.
Weil das so kein Film ist, der mich so richtig gestört hat.
Hm.
Ja. Aber auch 25% ist nicht gerade gut. Also eher den Daumen runter von uns beiden.
Oh ja.
Und jetzt kommt dann noch das hier.
Du
Du weißt doch, dass Alice nicht immer im Wunderland war. Sie fiel in ein ganz tiefes Loch.
Genau, und ich war nicht immer hier im Raum. Ich bin wie Alice. Ich war ein kleines Mädchen namens Joy.
Nein.
Und ich wohnte in einem Haus mit meiner Ma und meinem Dad. Das sind deine Großeltern.
Was für ein Haus?
Na, ein Haus draußen in der Welt. Mit einem schönen Garten und einer Hängematte. Da haben wir dann alle gesessen im Sommer und Eis gegessen.
Ein Fernseherhaus?
Nein, Jack, ein echtes Haus, nicht im Fernseher. Hörst du denn nicht zu, was ich sage?
Das ist Raum.
Raum.
Wie es bei uns heißt. Ein, Kritikerliebling, kann man fast sagen.
Hatte ein Budget von 13 Millionen Dollar.
Also fast ungefähr so viel wie Divergent Allegiant einspielt.
Ja, noch nicht mal. Das kenne ich noch nicht mal. Und hat ein Einspielergebnis von 32 Millionen Dollar.
Ja, nicht schlecht.
Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben. Weil in letzter Zeit, wir haben uns ja so intensiv auf Batman und Superman vorbereitet, dass ich nur noch mir Zahlen angeguckt habe in der letzten Zeit und gedacht habe, da gucke ich mir doch jetzt auch mal die Zahlen zu an. So, siehst du Bescheid.
Ja.
Ja, Raum, Benni. Du musst jetzt hier das Gespräch leiten. Ich habe den vor einiger Zeit geguckt und du hast ihn erst vorgestern geguckt.
Mhm. Ja, also Raum ist ziemlich einzigartig. Ein einzigartiger Film, ein einzigartiges Filmerlebnis und das halte ich dem Ganzen mal zugute.
Oha.
Nein, also es ist nicht absolut schlecht, was ich jetzt sagen möchte. Und Raum war berührend für mich auch in vielerlei Hinsicht, aber Raum war auch für mich sehr, sehr oft am Rand dazu, viel zu kitschig und zu süß zu sein.
Zu süß?
Ja.
Zu süß weiß ich jetzt nicht. Ich fand den prima. Ich finde den ganz prima. Toller Film, top. Trotzdem hatte ich so Momente, wo ich gedacht habe, dafür, dass das so eine sehr emotionale Geschichte ist, war ich nicht so wirklich kernerschüttert. Und das ist ja eigentlich, das ist Stoff, der kernerschüttern sollte. Oder also, ne, gemacht dafür ist. Mhm. Ich habe das geguckt und habe das auch nachvollzogen, was uns das sagen will über Menschen und unser Environment und unsere Beziehung zueinander und so weiter und so fort. Und das war auch alles, hatte Hand und Fuß. Aber auf einer emotionalen Ebene fand ich das ein bisschen schwierig teilweise. Ich weiß auch nicht. Das hat mich persönlich nicht so immer erreicht an allen Stellen, muss ich sagen.
Ich fand auch, also dann sind wir auch mittendrin in der Diskussion, weil diese emotionale Erreichbarkeit, die geht von mir, für mich nur von Jacob Tremblay aus. Ne?
Ja.
Der Jungdarsteller, der da sein Können darbietet und das.
Und das tut er.
Und das wirklich fantastisch macht. Und
du hast doch immer gedacht, die letzten Wochen, ich will dich verarschen, als ich das gesagt habe, oder? Jetzt denkst du dir, ha!
Na, das ist halt wirklich schon Wahnsinn, was der kleine Knirps da zeigt von sich. Und davon geht auch geht auch die Emotionalität für mich aus. Nur ist das manchmal so over the top für ihn geschrieben, was er da sagt. Und ne, diese Welt, diese Welt, die er sich ja kreiert hat, die seine Mutter ihm kreiert hat, die ist für mich zu süß irgendwie und zu. Man merkt, dass da ein cleverer Autor hintersteht, finde ich. Und am Anfang habe ich noch gedacht, oh, das sind ja nette...
Autorin,
ja.
Die Dame, die das Buch geschrieben hat, tatsächlich auch.
Mhm.
Also hat auch das Drehbuch geschrieben.
Ja, also ich habe schon so am Anfang mich davon fangen lassen. Aber irgendwann habe ich gedacht, boah. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite Brie Larson, die so viel Lob dafür bekommen hat, ist vielleicht für mich jetzt auch, weil ich so viel Lob gehört habe darüber,
bist du genervt.
Ein bisschen dagegen abgestunken für mich.
Ja, also gegen den kleinen Jungen auf jeden Fall. Wobei ich finde, dass sie ihm auch den Raum gibt, das zu machen, was er macht. Und das ist ja auch schon mal eine Kunst, weil Es gibt nicht viele Kinder, die so toll sind in Filmen, machen wir uns nichts vor.
Ja, aber ganz kurz, dann finde ich es nicht gerechtfertigt, dass sie einen Oscar für eine beste Hauptdarstellerin
bekommen. Das finde ich ja auch nicht gerechtfertigt. Das haben wir in unserem Video damals schon preisgegeben. Ja, ich finde, sie hat ganz starke Momente und sie hat auch Momente, wo sie einfach dabei ist. Und ja, ich sag das schon immer, der Fokus liegt auf den kleinen Jungen drauf. Hm. Und ja, wie du sagtest, da steht und fällt das mit. Und ja, ich hatte auch am Anfang halt so ein bisschen, ich meine, das ist mein Problem, ich hatte so ein bisschen Probleme mit in die Geschichte einzusteigen, weil ich so ganz realistisch an die Sache rangegangen bin und gesagt habe, und jetzt setzt die Kamera ein, wo sie den Ausbruch wagt und er gelingt sofort. Mhm. Das fand ich so arg konstruiert. Das ist wahrscheinlich eher mein Problem, als dass es das Problem des Films ist. Aber ich fand das so arg an den Haaren herbeigezogen, dass wir genau in dem Moment einsteigen, wo das alles auf einmal ins Rollen kommt.
Ja, also ich fand den Einstieg generell, also mit der Erklärung des Universums, was die beiden da für sich errichtet haben und so, das fand ich ganz wunderbar, ganz super gemacht. Aber irgendwann wird mir das zu lang auch, muss ich sagen. Also dieses Verbleiben da in dem Raum, also ich hätte diese Action, die dann passiert, dieser Ausbruch, der hätte für mich schon eine Viertelstunde eher stattfinden können. Und was diesen Ausbruch angeht, den fand ich sehr gut spannend inszeniert.
Der war auch spannend inszeniert, so meine ich das nicht. Ich fand das auch prima gemacht und alles, aber es war so, warum jetzt? Jetzt sind wir drin.
Ja, ja.
Wobei ich auch sagen muss, ich fand auch den Raum teilweise spannender als draußen, obwohl draußen natürlich auch spannende Momente hatte, aber
draußen fand ich nicht mehr so gelungen, weil draußen war für mich zu überdramatisch. Na, dann kommt der Selbstmordversuch. Wahrscheinlich gerechtfertigt oder was, aber irgendwann reicht's. William H. Macy guckt mal eben vorbei und akzeptiert sein Enkelkind nicht. Also alles, all solche Sachen, wo, ja, was mir zu viel war.
Too much. Haust du mich, wenn ich dir das hier rauflege? Hier?
Nö. Ja, also die Geschichte ist komplett aus der Sicht des Sohnes erzählt. Das hat mir Spaß gemacht. Nicht jetzt drehbuchmäßig, sondern, also Drehbuch war mir ja, wie gesagt, manchmal ein bisschen zu süß und zu...
Ja, ich fand die Perspektive abgedreht,
aber
schön.
Genau. Einfach handwerklich gut gemacht. Die ganzen, ja, Sicht, wie sagt man das, POV-Shots.
Ja.
Die waren sehr nett. Und ja, ansonsten. Ich habe das so ein bisschen geschrieben, ich hätte mir ein bisschen mehr Schlichtheit gewünscht. Nicht was, was die Geschichte angeht, sondern die Atmosphäre oder die weiß ich auch nicht, die Stimmung. Weil die war immer nur darauf aufgebaut, dass, jetzt ist extrem gesagt, ich mochte den Film, aber für mich war das sehr darauf aufgebaut, ach guck mal, was der jetzt schon wieder sagt, der nette Junge. Ne?
Nee, das atmet nicht so wirklich. Und das ist vielleicht auch das, was ich meine mit dem Einstieg, dass alles auf einmal, es passiert alles einfach so schnell. Und ich meine, wir haben trotzdem ein Gefühl dafür, was das für Charaktere sind und wo die stehen und was die möchten und nicht möchten und so weiter und so fort. Aber trotzdem kommt das alles so Schlag auf Schlag. So, das passiert, das passiert, das passiert, das passiert. Und das passiert ja auch irgendwie auf eine gute Art und Weise. Ich finde, teilweise umgeht das so Opferklischees ganz gut. Und ist trotzdem natürlich in diesem Diskurs drin, ne? Also dieses Interview, was dann geführt wird mit ihr und so. Das ist aber alles so stark gemacht und so aus einer Perspektive, die auch mal so nachvollziehbar ist und irgendwie, dass man sich da reinfindet, aber dann teilweise ist es auch irgendwie so bup, 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 bup.
Ja.
Und wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau jetzt. Das ist nichts, was mich jetzt komplett rausgeholt hat oder so. Aber das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind beim Gucken, was mich dann so ein bisschen daran gehindert hat, zu sagen, Das hat mich komplett vom Hocker gekloppt.
Ja.
Aber toll war's.
Also ich will auch nicht sagen, ich saß da auch und habe geheult, wie bekloppt zwischendurch immer mal wieder, ne? Und genau wegen den Dialogen oder Monologen, dem Voice-Over, was wir hatten. Aber naja, also ich habe auch gemerkt, dass es manipulativ war irgendwie, ne? Also ja. Gut. War's das?
Meine Avocado. Ich habe nichts mehr zu sagen.
Dann, außer deinem Flimmerfaktor?
Mhm. 80%. Also man soll das jetzt nicht meinen. Aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau.
Ja, ich habe 70%. Mhm. Ja, also, es ist, was dem Film auf jeden Fall bleibt, ist das, was ich von Anfang an gesagt habe. Er ist einzigartig. Und,
ja. Genau, es ist ein, wie habe ich das gesagt? Faszinierendes Material. Ja.
Und das muss doch schon mal was heißen.
Ja, ich habe auch geschrieben, was Kleines, aber Feines, nachdem wir uns jetzt quasi über Batman und Allegiant in diesem Monat an die Sache rantasten mussten, ist es schön, auch solche kleinen Filme mal zu haben.
Ja, und an was wir uns nächsten Monat rantasten wollen, werdet ihr jetzt erfahren. In unserer Vorschau. Ich werde immer langsamer.
Genau.
Jingle ab. Ja, diesen Monat haben wir nicht so viele Trailer zu bieten, aber
immer noch genug.
Vielleicht sind da der ein oder andere Schmankerl dabei, oder?
Mhm.
Schauen wir mal, was als erstes kommt.
Mhm.
Wenn Tom schreibt, warte 4 Stunden, bis du antwortest und kein Emoji, sonst gibt's was auf die Möpse.
Letzte Nacht war super.
Nein, Emoji? Oh.
How to be single.
Mhm. Mhm. Am 7.4.
So, ich hole dann auch mal mein geschriebenes Werk.
Ja.
Als erstes wollte ich anmerken, dass Nicki Minaj ersetzt wird durch Fifth Harmony. Das könnte auch so ein Lied sein, was in jedem zweiten Trailer drin ist.
Ich möchte als erstes erwähnen, der Regisseur ist Christian Ditter. Das ist ein deutscher Regisseur, der unter anderem die Vorstadtkrokodile 1 und 2 gemacht hat. Ganz viele Folgen Türkisch für Anfänger und Doctor's Diary. Aber weiß Bescheid.
Na dann.
Der hat's geschafft.
Also,
der steht jetzt da mit Rebel Wilson.
Das mag man nicht meinen, teilweise, wenn man das da sieht.
Nein,
dass er sowas Nettes auch mal gemacht hat.
Wobei ich aufgeschrieben habe, es ist nicht so schlimm wie das, was man sich jetzt vorstellt, wenn man Rebel Wilson hört im Moment. Also, ich filme von ihr. Also, ich fand das okay. Das kann nett sein, so eine Rom-Com, die ich ja gerne mal gucke, sonntags, nachmittags. Ja, kann auch scheiße langweilig sein, aber das war jetzt nicht so, ich sage, das gucke ich mir niemals in meinem Leben an.
Also ich fand die Witze schon sehr, sehr flach. Ich fand da nichts lustig, so wirklich. Außer das, was ich da gerade rausgesucht
habe. Ich wollte gerade sagen, das fand ich lustig. Ich finde Rebel Wilson generell lustig in dem Trailer, das muss ich sagen. Außer vielleicht das am Ende mit der Sauna. Das war ein bisschen ausgereizt, aber ansonsten, hat die mir Spaß gemacht.
Und du freust dich natürlich auch immer über Dakota Johnson.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann schon eine andere Geschichte.
Aber ich freue mich über Alison Brie von Community und Mad Men. Ja, also ich habe aber Flop trotzdem.
Ich habe, dass ich das noch erleben darf.
Ihr denkt, dass dies nur ein Märchen wäre. Aber glaubt mir, es ist viel, viel mehr.
Ich dachte, das Lied setzt noch ein.
Nein.
Das hast du absichtlich gemacht. Gib's zu.
Ja, ich wollte es zuerst nehmen, da habe ich gedacht, die Leute wissen doch nicht, was das ist. Und so wissen sie, das ist doch The Huntsman and the Ice Queen.
And the Ice Queen. Kommt auch am 7.4. raus. Hier ist der Regisseur natürlich Cedric Nicolas Troyon, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das sein Spielfilmdebüt.
Mhm.
Und danach kommt Highlander.
Mhm.
Also ihr wisst Bescheid.
Ja, also ich muss sagen, mir stellt sich wirklich die Frage, warum es das gibt, weil war der erste Teil so erfolgreich oder haben die Leute da so geliebt? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich weiß es auch nicht.
Also,
da hätte ich die Zahlen mal nachgucken müssen.
Genau. Also, das hat halt das, was der erste Teil auch hatte, eine wirklich ganz gute Optik. Wobei teilweise es auch trashig aussieht.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, ja, gut. Aber, naja, also der hat halt diese stylische Optik, was Leute lieben, ne? Weswegen Leute auch in Underworld oder Resident Evil reinrennen.
So wie ich und du.
Genau. Aber trotzdem haut mich das Ganze nicht vom Hocker. Das kann auch dieser Bombencast nicht wettmachen.
Also ich bin ja voller Freude. Da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus. Ich freue mich da drauf. Ich finde den Trailer spitze. Immer wenn die Musik einsetzt, du weißt Bescheid. Dann doch, das Cast kann mich begeistern und die Fight-Sequenzen können mich begeistern und trashige Optik können mich auch begeistern. Ich freue mich da drauf. Wir sind Kristen, Kirsten, Stewart los. Also es ist, es kann nur gut werden. Machen wir uns nichts vor.
Ja. Ja.
Top.
Naja.
Das Einzige, was für mich zählt, ist Gerechtigkeit für die Frau, die ich liebe.
Kenny muss sich kurz sammeln.
Freeheld. Jetzt werden wir mal seriös.
Am 7.4. Meinst du, vorher waren wir nicht seriös?
Nein.
Als vorher wir über Raum gesprochen haben.
Ach ja, okay. Mhm. Trailermäßig. Mhm. Trailermäßig wollen wir auch verraten, dass wir manchmal auch das Filmkunsttheater aufsuchen wollen. Vielleicht auch in diesem Fall. Freeheld erzählt eine Geschichte, die mich...
Warum ist das hier so dunkel? Können wir das mal anmachen? Ich sehe nichts.
Okay, ich erzähle dann weiter einfach. Ja. Eine Geschichte, die mich erstmal persönlich sehr berührt. Berühren wird. Du musst da drehen.
Hier?
Ja.
Ah, so? Mehr?
Ja. Okay.
Sorry. Kenny, wir haben heute keine Filme, über die wir reden. Also müssen wir doch...
Wir müssen das Ganze künstlich auf eine Länge von 3 Stunden bringen.
So, ja.
Freeheld. Ich freue mich sehr, weil das eine Story ist, die mich persönlich berührt und anspricht. Und dann auch noch mit Julianne Moore. Und Ellen Page.
Emily Page, wie du irgendwann mal sagtest. Ja... Das basiert auf einer Kurzdoku, die auch so heißt, falls du das wusstest oder die schon mal gesehen hast sogar.
Mm-mm.
Nee. Die hat, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen. Ich bin mir nicht sicher.
Mm-hmm.
Über diese Frau halt auch. Ja, der Trailer, man hat ja schon Pipi in den Augen, wenn man den Trailer sieht.
Mm-hmm.
Das könnte vielleicht letztendlich dann auch ein bisschen arg kitschig werden.
Das habe ich auch als einzige Angst.
Ja, aber prinzipiell, ich bin dabei, weil Bombencast, Michael Shannon... Bin ich sofort dabei. Der ist ja auch schon herrlich da in dem Trailer. von daher, Steve Carell rennt da auch noch rum. Also ich bin dabei.
Ja, und ich sage top.
Ich auch.
The Jungle Book.
Danke.
Ja. Ich wollte dem Sprecher, der sagt es so schön.
Mhm.
The Jungle Book. Kommt wann?
Am 14.04. Von John Favreau, der natürlich Iron Man 1 und 2 gemacht hat, aber auch Buddy der Weihnachtself.
Naja, aber das lieben Leute.
Das lieben Leute wirklich. Und Cowboys und Aliens, den liebe ich nicht. ja, nein. Trotzdem, der Trailer ist der Burner.
Ich liebe auch diesen Trailer. Ich habe ganz viele, viele Ängste vor diesem Film.
Ja.
Dass er wirklich nicht das hält, was er verspricht in seinem Trailer. Also es könnte zu lang sein. Es könnte dämlich sein, wenn die Tiere da alle sprechen.
Mhm, und singen.
Und singen.
Und ja. Tanzen.
es könnte so vieles irgendwie, weiß ich auch nicht, so vieles schieflaufen. Aber der Trailer, der macht so Spaß. Der sieht so Bombe aus. Die Animation der Tiere ist... Richtig, richtig gut, finde ich. Und ich frage mich aber so ganz, also das könnte ein Flop werden für Disney, oder?
Ja, glaube ich auch. Weil, ich finde es auch, dass
wen spricht das an?
Die haben auch schon ein bisschen Angst, glaube ich, weil wenn du in Deutschland das bewirbst mit in der Originalfassung mit den Stimmen von, Ja, was bringt mir das denn hier, wenn ich meine zweijährige Tochter da in den Film setze? Das ist ja egal, ob Scarlett Johansson das spricht oder nicht. Und ich meine mir auch, weil ich guck's nochmal auf Deutsch. Also das reizt nichts wirklich an dem Film. Außer du bist ein mega Fan vom Dschungelbuch. Und ja. Obwohl die ja da auch gute deutsche Menschen für gekriegt haben. Armin Rohde spricht damit, Heike Mackert spricht damit, Ben Becker spricht damit, Jessica Schwarz, Joachim Kohl und Christian Berkel.
Ja.
Ich meine, gut, gegen Idris Elba können die jetzt auch nicht anstinken, ist klar. Aber
Scarlett Johansson.
Ja, aber
naja, also, aber die Freude ist trotzdem irgendwie groß für mich. Also, für mich wird das kein Disney-Flop.
Also, warte ab!
Vielleicht wird es für mich ein Disney-Flop, aber Disney erhält von mir trotzdem Geld dafür, sagen wir so.
Ja, so ist das richtig. Die müssen unterstützt werden.
Dieser arme kleine Laden.
Die brauchen das.
Ja. Also top.
Ja, top.
Ich soll den Van in ihre Auffahrt aufstellen?
Nur so lange, bis sie wieder klar sehen.
Du lachst so?
Ich liebe das.
Okay.
Ich liebe alles. Maggie Smith kann alles machen. Das ist mir scheißegal. Sobald die anfängt zu reden, ist die Welt in Ordnung. Ich liebe diese kleine, verstörte alte Frau da, die ihren kleinen Campingwagen aufstellt und die Nachbarschaft terrorisiert. In Anführungszeichen. Finde ich herrlich.
Ja. Also für mich ist das auch eine kleine Freude, der Trailer. Das sieht total charmant aus. Also Maggie Smith ist ja sowieso eine Ikone, ne? Die muss man sehen, muss man lieben, sagen wir so.
Und sehen.
Genau, und ja, also hier, das wäre dann was man vielleicht auch noch netter im Original gucken kann, ne? Habe ich so gedacht.
Ja.
Aber ansonsten ist dagegen nichts einzuwenden. Das sieht total nett und lustig aus.
Kommt am 14.04., habe ich das gesagt. Ja, Charme und Witz hat das ist eine wahre Geschichte.
Ja, klar.
Kenny. Ach, Maggie war auf der Shortlist für den Oscar, glaube ich sogar. Also,
na dann.
Ich bitte dich.
Aber ist sie wahrscheinlich
die ist immer auf allen Shortlists.
Ja. Ja, also ansonsten ist die Freude doch irgendwie groß.
Darauf. Ja, top.
Top.
Nur ein Gott kann uns retten, aber er braucht seine Augen.
Ja, Guards of Egypt.
21.04.
Manometer.
Ja. Von dem Mann, der gemacht hat The Crow, Dark City, iRobot und Knowing.
Ja, guck.
Falls du dich daran noch erinnerst, an die Zeit, wo wir diesen Trailer gefühlte 800 Mal damals im Kino gesehen haben.
Ja. Und auch diesen Trailer habe ich schon einige Male gesehen und muss sagen, ja, das ist ja wirklich sehr, sehr trashig, wie das Ganze aussieht. Ja. Also, ich frage mich bei sowas, was ist da das Zielpublikum? Also, wer sieht diesen Trailer und denkt, oh geil, das muss ich sehen? Sind das viele?
Glaube ich schon.
Ja?
Ja.
Kann ich mir so schlecht vorstellen.
Wenn ich nicht so viel in meinem Leben zu tun hätte, würde ich da auch sofort reinrennen. Machen wir uns nichts vor.
Und warum?
Weil, du musst das mögen, ne? Dieses Trashige.
Ja, ja.
Dann, da kriegst du doch einiges geboten schon in diesem Trailer.
Ja, ja.
Und Gerard Butler, die Genregröße fast schon, ich meine, der macht da nichts anderes mehr.
Na, also es ist wirklich, man kann dann wirklich darauf bauen, dass es ungewollt lustig ist oder gewollt ungewollt lustig ist, keine Ahnung. Und aber so den großen Reiz sehe ich da nicht. Ich weiß auch, dass ich mir das angucken kann und daran meine Freude hätte, höchstwahrscheinlich. Mhm. Ich habe auch Spaß daran, wie teilweise die Sachen aussehen, diese riesigen Schlangen da am Ende. Geil!
Ja. Und der Humor mit dem Weglaufen, das war charmant.
Also, es sieht alles ziemlich schlecht aus, aber ich würde es gucken, habe ich geschrieben.
Es sieht aus wie Pompeji, Zorn der Titan und ein bisschen wie John Carter, habe ich aufgeschrieben. Also es könnte richtig lustig sein oder es könnte auch mega langweilig sein. Aber ich würde auch gucken.
Ja, also verbuchen wir das im Channel, ja?
Machen wir.
Okay.
Mein Name ist Michelle Donnell und ich bin die reichste Frau Amerikas. Wie reich ich bin? Ich wollte auf einem goldenen Phönix herunterschweben und scheiße, genau das habe ich getan.
Scheiße, genau das habe ich getan.
Also der Trailer fängt so an, dass ich denke, oh, geil, Melissa McCarthy ist mal irgendwie richtig lustig.
Ja.
Und dann, ja, zwischendurch flacht das dann immer wieder mal so ab.
Wir reden von The Boss.
Genau, ach ja, genau.
Am 21.04. auch in den Kinos. Ja, ich habe auch aufgeschrieben, weil auch hier wieder, dass es nicht so schlimm ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, es wird dann bekloppter, aber es wird immer noch nicht so bekloppt, wie ich es mir vorgestellt habe. Bis auf die Szene, wo sie von diesem Bett einfach an die Wand geschleudert wird. Das ist alles noch, ich meine, es ist jetzt nicht mein Traumfilm, aber das kann ich noch tolerieren.
Ja, also das ist, ich habe so gedacht, das ist vielleicht was, womit man sich mal mit Melissa McCarthy wieder so langsam anfreunden könnte. Ne? Also ich muss sagen, ich finde, die sieht optisch schon sehr herrlich aus irgendwie.
Ja, ja. Und,
also wenn man den ein bisschen zurückschraubt vom Humor, dann könnte das auch wirklich ganz lustig werden. Außerdem ist Kristen Bell dabei und das macht mir sowieso Freude.
Das ist der zweite Film dieses Regisseurs. Ben Falcon, sein erster Film war Tammy.
Also. Vielleicht ist Tammy auch gut. Von Tammy kennt man immer nur diesen Teaser da. Und
der hat gereicht. Da hätte ich direkt gesagt, nein.
Ja, also ich glaube, dass Melissa McCarthy viele Talente hat, aber sich mal an die richtigen Leute wenden muss. Und vielleicht macht sie das hier ein bisschen besser als sonst.
Ja, hat sie nicht vor einem oder zwei Jahren St. Vincent gemacht mit Bill Murray? Ja. Das ist ein bisschen untergegangen. Aber da haben wir uns alle gefreut. Gott sei Dank, Melissa McCarthy, mach doch mal was anderes.
Ja.
Ja. Ja. Naja.
Also, naja, für mich auch.
Ich glaube, hier stimmt etwas nicht. Und das ist nicht bloß Einbildung. Die Weinflaschen sind einfach explodiert.
Ja. Visions. 21.04. Von Kevin Greutert, der gemacht hat Saw 6 und Saw 3D.
Ah, guck mal. Sieh mal einer an. Hier schraubt er anscheinend Gore-Technik ein bisschen zurück. Zumindest will der Trailer uns da nicht so viel zeigen. Was der Trailer uns zeigt, ist
Margot Chenoweth. Ja.
Ist, ja, sehr ziemlich langweilig, sagen wir es mal so. Erstmal habe ich gedacht, oh geil, wieder mal ein Horrorfilm im Kino. Und
bei diesem Film hast du das gedacht?
Ja, im ersten Moment, als ich gedacht habe, oh, dahin geht die Reise. Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, was das ist, als da plötzlich noch Sheldon Cooper aufgetaucht ist.
Ich habe aufgeschrieben, das Cast irritiert total. Selbst es tut mir ja leid, Jim, ne? Es tut mir wirklich leid. Aber du hast da Isla Fisher, die sieht aus, als wäre sie irgendwie aus einem Promobild von Nashville entlaufen. So sieht die aus. Dann hast du Eva Longoria, die möchte auch mal wieder was machen. Und dann ist da Jim Parsons. Als Arzt! Und der ist lang genug in dem Trailer, glaube ich, die haben sich da selber gedacht, das könnte schlimm werden für den Zuschauer. Und der ist lang genug in dem Trailer, dass man realisiert, oh, ein bekannter Name. Und kurz genug in dem Trailer, dass man vielleicht noch sagt, Jim Parsons spielt da mit, ach, ist egal. Aber ich finde das ist ja schade, aber ich finde das echt irritierend. Vor allem dann doch mit der Synchronstimme. Also das ist gewöhnungsbedürftig.
Ja, und ansonsten hat der Trailer ja auch nicht wirklich
was zu tun. Nein. Also
das alles, was da horrormäßig abgeht, ist wirklich total öde. Ne? Zerspringende Beinflaschen ist ein gutes Beispiel.
Ja, und der Stuhl, der sich bewegt, wenn sie so ausrastet.
Ja.
Ja, nicht besonders atmosphärisch oder mitreißend.
Nee.
Und das Cast irritiert mich halt. Ich sage Flop. Also
ich sage auch Flop. Ja.
Bobby Fischer ist in Island, um gegen den Weltmeister Boris Spassky anzutreten.
Das ist die Schachversion eines Schwergewichtsboxkampfes über 15 Runden.
Ja.
Mhm. Bauernopfer. Spiel der Könige. 28.04. Der neue Film von Edward Zwick.
Mit Tobey Maguire, sag ich jetzt was Falsches?
Nein.
Also,
Nein. Und Michael Stuhlbarg, das hat mich so gefreut, ja.
Gut, also ich sage dazu, ja, das ist ein Trailer, der irgendwie richtig gut ist, gut gemacht, gut aussieht.
Nimm mal das in die Hand.
Ich weiß nicht. Ja. Also auf jeden Fall ein Trailer, der einem vielleicht zusagen könnte, wenn es nicht um Schach geht, irgendwie. Also das ist meine Meinung dazu. Das ist einfach überhaupt nicht meine Thematik und ich werde damit auch nicht warm. Auch wenn dann hinterher psychologische Konsequenzen dann noch angesprochen werden oder was. Also der Trailer ist gut gemacht, keine Frage, aber...
Kenny, das ist eine wahre Geschichte.
Okay.
Jetzt ist gut, ne? Jetzt findest du es prima. Dann ist gut. Ja, ich bin auch nicht der Schachmaster, aber ich fand, das ist auch wenigstens mal mitreißend umgesetzt. Also hier zumindest so. Der Trailer ist ja wirklich gut gemacht. Und ich würde das auch gucken. Ich fand, das war einer der schöneren Trailer.
Für den April?
Ja, da habe ich so gedacht, das würde ich wirklich gerne gucken. Weil das so etwa zwickig ist. Das ist so, es kann dann auch teilweise natürlich sehr kitschig und so ein bisschen drüber sein, aber das kann auch sehr mitreißend sein und spannend und wunderbar.
Ja.
Kalter Krieg auf dem Schachbrett sieht man auch nicht oft. Also ich finde das schon dann auch schön, dass das, oh, was war das? Dass das was ist, was nicht andauernd uns präsentiert wird.
Ja.
Ne?
Naja, gut.
Ja, ja.
Das, ich sag, naja.
Nein, ich bin in Saudi-Arabien. Wir haben ein holographisches Telefonkonferenzsystem entwickelt und führen es dem saudischen König persönlich vor.
Was? Was war das?
Das ist Eat, Pray, Love.
Mit Tom
für Hanks. Männer. Stimmt. Hab ich so gedacht.
Ja, da hast du wohl recht. Das ist ein Hologramm für den König.
Ja.
Am 28.04. der neue Film von Tom Tück war.
Ja. Ja, also da passiert ja einiges in diesem Trailer und man denkt, was ist da los? Also in kleinen Dosen ist es vielleicht ganz nett, aber das sieht schon sehr arg Schubidubi-mäßig und gute Laune aus. Also irgendwie, ich weiß ja auch nicht.
Ich habe aufgeschrieben, wer zum Teufel hat das zusammengeschnitten? Was ist da los? Wirklich, was ist da los in dem Trailer? Ich weiß es nicht. Aber gut. Es ist jetzt nicht bombenmäßig schrecklich. Aber es ist jetzt auch nichts, was wir noch nicht gesehen haben und es ist auch jetzt nicht besonders vorteilhaft präsentiert. Es ist lustig und es ist sehr, sehr, sehr ernst und es ist dramatisch und es ist orientalisch und es ist alles. Es ist einfach alles.
Du fandest es als sehr... Achso, das ist alles, ja. Das ist wirklich alles. Ich habe kurz gedacht, sehr, sehr ernst. Ist der aber auch nicht lange.
Nee, aber es ist alles drin einfach in diesem Trailer.
Ja. Ja, ja, naja, gut, auf jeden Fall wirkt das jetzt erstmal nicht so was, wofür man brennt, ins Kino zu rennen irgendwie. Würde ich mal so behaupten. Für manche vielleicht.
Kackendreist behauptest du es.
Manche finden das vielleicht geil und denken, ja, Equaler für Männer.
Für die Tom Hanks-Fans unter uns.
Genau, Sebastian Meizke.
Genau, mein Name ist hier genannt.
Also, naja.
Ja. Und ich wollte nur noch mal kurz fragen, was macht Tom Tykwer war eigentlich? Was,
ja,
das warum?
Ist ein Film.
Ja, aber warum? Also, der hat doch so gut bei dem angefangen. Jetzt macht er nur noch so komische Sachen.
Tja, so ist das.
Gut.
Ja, dann wären wir mit unserer Vorschau durch und können uns jetzt schon unserer Top 5 widmen.
Ja.
Bei uns wird heute getanzt. Let's dance.
Bei uns wird nicht getanzt. Ich muss noch essen.
In unseren Tanzszenen wird getanzt. In unseren besten 5 Tanzszenen, die wir jetzt hier präsentieren werden, wird...
Per Video.
Wird getanzt, ja. Und das war irgendwie eine sehr nette Kategorie für mich, fand ich.
Ja, das war auch wieder schwierig. Und da schicke ich direkt vorweg und du kannst mich nicht stoppen. Ich habe jetzt so... Dirty Dancing und so. Also die Klassiker habe ich rausgeschmissen. So. Ein Amerikaner in Paris und so. Hat mein Herz gebrochen, aber das kennen wir doch alle.
Das will doch keiner mehr hören hier.
Genau. Gut. Da habe ich gedacht, ich mache mal Platz oben für so ein paar kleinere Sachen, wo ich mich freue, wenn ich die mal erwähnen darf.
Ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Du kaust noch, soll ich?
Ja.
Okay. Ich fange an mit Platz 5 aus Chicago, den Cell Block Tango.
Aha, sehr gut, der war auch auf meiner Liste.
Weil das ist für mich die beste Szene in Chicago und die ist prima choreografiert, also umgesetzt, wie die Frauen da hinter den Gitterstäben stehen. Das ist einfach, das sieht Bombe aus und ist so dynamisch und erzählt auch den Plot ziemlich gut.
Weil es auch ein Bombenlied ist.
Ja. Mhm. Und ist eine kleine Freude für mich, das immer wieder zu gucken.
Ja.
Jetzt kaust du immer noch.
Mhm. Daumen hoch, ich bin fertig. Bei mir ist auf Platz 5 Staying Alive. Das ist der Film, der kam nach Saturday Night Fever.
Ja.
Mhm. Und ich mag es, ganz Achtung, kontroverse Meinung kommt voraus. Ich mag den viel lieber als Saturday Night Fever.
Okay.
Weil da geht es um John Travolta, der in so einer Tanzshow am Broadway sich jetzt beweisen muss und sich da irgendwie so ein Techtelmechtel anfängt mit dem Hauptstar dieser Show. Die ist so ein fieses Weib, weil die ist Britin, deswegen ist die fies.
Mhm.
Und sich dann am Ende noch mit der zankt, wer wann wo einen Hauptpart hat und so weiter. Aber gleichzeitig lieben sie sich auch und dann hassen sie sich und bla. Und am Ende gibt es halt diesen Tanz und das ist so, die Geschichte des Ganzen ist, dass er sich quasi aus so einem Höllenschlund raustanzen muss und sie ist so ein Teufel. Und dann ist das so richtig 80er-mäßig kitschig, wie man sich das vorstellt, die Nebentänzer. Und es ist, als wärst du bei einer Celine Dion-Show. So viele Leute sind da auf der Bühne und die tragen ja so Sadomaso-Outfits.
Okay.
Das sind so Dämonen quasi, so wie man sich das in den 80ern vorstellt. Und das ist einfach ein geiler Tanz. Ich meine, der ist von was? Von 83 und Regie hat übrigens geführt Sylvester Stallone, das sollte ich auch mal sagen. Und der hat halt diese geile 80er-Mucke, so Frank Stallone, was ich also gerne mag.
Mhm.
Und ich weiß, dass ich den als Kind geguckt habe und immer davon begeistert war, wie toll die tanzen können. Und das ist vielleicht, wenn wir das heute gucken, ist das so ein bisschen dated, das so ein bisschen...
Ja.
Aber das sind schon coole Choreografien. Also das ist schon mitreißend, aber man denkt sich, man hätte noch mehr rausholen können. Heute würde man das so sagen. Aber für damals war das bestimmt der Knaller. Und es ist auch viel besser, das Tanzen, als in Saturday Night Fever.
Mhm.
Also das habe ich nie verstanden, warum alle immer sagen, der andere wäre besser.
Okay. Aber ist denn Staying Alive generell eher unbeliebt? Oder einfach sagt man einfach Saturday Night?
Gute Frage, ob der unbeliebt ist, weiß ich jetzt gar nicht.
Okay.
Bestimmt. Nein, aber das hat halt so einen Moment auch, so einen Freitanzmoment, weil er dann was macht, was er nicht machen soll und einfach was anderes tanzt.
Wie in High School Musical quasi. Zac Efron.
Macht er das auch?
Der tanzt sich doch auf.
Ach, der breakt free? Das macht er doch nur mit Vanessa. Ja.
Okay, ich habe auf Platz 4 aus Magic Mike
Pony.
Der Pony Dance, also quasi der Tanz von Magic Mike, von Channing Tatum. Weil das ist ein heißer Tanz. Machen wir uns nichts vor. Der ist einfach nur heiß.
Ist das so heiß wie 50 Shades of Grey? Oder heißer?
Alles ist heißer als 50 Shades of Grey.
Das wollte ich hören.
Das macht unseren Podcast aus.
Ja.
Das kommt in jedem Podcast mal vor. Jetzt ist es hier gesagt. Nein, also alle reden immer über diesen Mike, wie gut der tanzen kann. Mhm.
Und der ist Magic.
Der ist einfach Magic und da kann er es unter Beweis stellen. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Die kann es leider nicht, also die weibliche Hauptdarstellerin in diesem Film, die kann es leider nicht wertschätzen. Zumindest sieht man es ihr nicht an, sagen wir so.
Du würdest da anders sitzen, meinst du?
Ich würde da bestimmt anders sitzen. Also.
Du würdest nur kichern die
einfach
ganze Zeit. Der Schenning.
Einfach ein geiler Tanz. Ja.
Wie alles in Magic Mike 2. Da gibt es auch so viele coole.
Aber da hat er angefangen. Mit
so,
Pony.
So hat's
angefangen. Das wird ja in Magic Mike 2 dann nochmal aufgenommen. Ganz prima. Weil das
im
auch
Trailer
der,
schon.
Genau, das ist der geile Tanz aus dem ersten Teil.
Da hast du recht. Ja.
Bei Platz 4.
Der Duft der Frauen.
Mhm.
Da gibt es eine, kennst du die? So eine Tango-Szene. Und da in dem Film ist ja Al Pacino spielt die Hauptrolle, der ist blind.
Mhm.
Und der bucht sich so ein, ich weiß gar nicht, wie das zustande kommt. Auf jeden Fall sucht er sich so ein Schuljungen, College-Jungen aus, der ihm so ein bisschen zur Hand geht im Alltag.
Okay.
Und die erleben dann die dollsten Abenteuer. Und dann finden sie sich mit so einer Dame, gespielt von Gabriel Anwar, in so einem Tanzlokal wieder oder in einfach so einem Lokal, wo so eine riesen Tanzfläche ist und so eine Tango-Truppe spielt. Und er fragt sie dann, ob sie denn nicht mal tanzen möchte. Tango. Und sie ist dann halt so ein bisschen so, ja, man ist blind. Und außerdem ist kein anderer Mensch auf dieser Tanzfläche und alle sitzen drumherum und gucken. Aber sie lässt sich dann breitschlagen und, oh Wunder, der kann prima Tango tanzen, der Mann. Das ist noch nicht mal so, dass das so eine Hammer-Choreografie ist oder so, aber das ist einfach, das ist so, man guckt das und dann denkt sich, der Mann ist blind und dem ist scheißegal, ob er jetzt der einzige Mensch auf dieser Tanzfläche ist. Weil ich habe mir so gedacht, man muss sich da mal reinversetzen. Wenn du jetzt sehen kannst und ganz alleine da bist und du denkst, ich würde jetzt gerne Tango tanzen und du bist der einzige Mensch auf dieser Tanzfläche und alle sitzen drumherum und gucken, dann bist du nicht so befreit wie dieser Mann, der einfach diese Lebensfreude
rüberbringt. Der wenigstens blind ist.
So meine ich das. Nein, aber der halt dieses, der diese Lebensfreude einfach so ganz anders rüber empfinden kann, rüberbringen kann und sie gleichzeitig damit ansteckt und sie hat am Ende auch Spaß und dass sie da tanzt und alle freuen sich und es ist so eine schöne Szene einfach, weil man sich denkt, der denkt sich, ist mir doch egal. Ich meine, okay, er kann es nicht sehen, aber er hat ja trotzdem Bewusstsein dafür und er denkt sich, leck mich am Arsch, ich will jetzt tanzen und tanze ich jetzt. Und dann macht er das.
Prima.
Und es ist ein tolles Lied, also es ist ein ganz bekanntes Tango-Lied, frage mich nicht, wie das heißt, aber es ist prima. Und es ist schön und es erfreut mein Herz.
Ja, das klingt nett. Prost. Platz 3 habe ich aus Vielleicht lieber morgen. Ein Part, ist jetzt, Vielleicht lieber morgen ist jetzt nicht der Tanzfilm.
Das ist ein Musical.
Aber es gibt eine Szene auf dem Schulball, in der getanzt wird zu Come on Eileen von den Dixie Midnight Runners. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Mhm. Das war jetzt, glaube ich, peinlich. jedenfalls
mega peinlich.
Stürmen die beiden Outsider der Schule quasi die Tanzfläche zu diesem Lied.
Die denken sich auch, ist mir scheißegal, was die
hier genau. Uns rumsagen. Und das das vermittelt so eine Lebensfreude auch an den Protagonisten, an Logan Learman, der dann dazukommt und mittanzt. Draußen wird gehupt. Mhm. Jedenfalls, ja, spricht das so, ja, macht das so die Charaktere aus. Charakterisiert diese Menschen in einer sehr schönen Form, weil die tanzen ziemlich bekloppt. aber es macht so Spaß, denen zuzugucken. Man denkt, boah, die sind nett, mit denen möchte ich mittanzen. Und ja, der Protagonist macht es dann auch. Und für mich ist das eine ganz knuffige Szene, die ich schon 100.000 Mal irgendwie geguckt habe. Weil, ja, die ist so erbaulich.
Die erfreut dein Herz.
Genau.
So, 3.
Yep.
Step Up to the Streets.
Ja.
Ich habe geschrieben, der Final Dance Battle, weil ich nicht die ignorieren möchte, die da, gegen die da antreten. Weil das okay. Folgt ja so direkt ja, aufeinander. Stimmt. Und die sind beide Hammer. Also, das, weil Step Up, ne, haben wir ja geliebt, lieben wir immer noch. Und der letzte Tanz davon ist auch der Burner.
Ja.
Aber ich fand den noch besser. Ich finde, da haben sie es wirklich geschafft, das noch zu toppen. Und danach schaffen sie das nicht, das zu toppen. Weil die beiden Filme, die sind noch schön. Da hat auch jeder noch gewusst, das kommt nicht nur darauf an, dass ein paar Leute ein bisschen tanzen, sondern dass es auch gut gefilmt sein muss. Mhm. Dass es einfach ein gutes Setting braucht und dass es auch Raum braucht, damit es gut aussieht. Und das ist, finde ich, in den Teilen jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Die können alle mal noch toll tanzen, das sage ich nicht. Aber das ist einfach nicht schön in Szene gesetzt, finde ich.
Oder es gibt einen Tanz, den ich aus den Nachfolgefilmen, ich schieß mich tot, in welchem der jetzt war, aber wo die mit den Aktenkoffern tanzen, das, diesen Flash noch.
Das ist der 3 oder 4, ne? Der kam doch relativ bald.
Ja, also den fand ich wirklich noch ziemlich gut gemacht.
Aber das ist mir alles nicht so im Kopf geblieben, ne? War schön, aber das ist dann auch so übertrieben, so viel auf einmal.
Mit Laser und...
Ja, und tanzenden Autos und... Und da war noch The Streets, weißt du?
Ja, ja.
Und die sind einfach da. Der Knaller.
Ja.
So.
Ich habe auf Platz 2 aus Moulin Rouge.
Oh,
genau.
Sehr gut. Das war auch
auf El Tango Liste. De Roxanne.
Mhm.
Das ist so eine richtig emotionale Szene und ja, das macht der Tanz unterstreicht das, ne? Dieses große Ensemble, ein großes Tanzensemble tanzt diesen Tango und super gefilmt, super beleuchtet und toll in Szene gesetzt und einfach absolut atmosphärisch. Dann noch mit diesem geilen Lied unterstrichen, ne? Also das ist einfach, ja, das ist meine Lieblingsszene auch aus Moulin Rouge und
zu Recht.
Mehr will ich dazu nicht sagen.
Reicht dir jetzt?
Das reicht mir jetzt. Wir müssen zum Ende kommen.
Oh Gott, gehen wir schon so lange?
Nein.
Ich habe auf Platz 2 Center Stage. Die letzte Tanzsequenz, das sind ja auch mehrere. Das ist so eine Tanzschule und die haben dann halt Aufführungen. Und dann tanzen halt alle sowas Unterschiedliches. Aber der letztere Teil ist dann schon so eine zusammenhängende Geschichte. Und das ist ja sowas ganz Hippes. Und ich glaube, dass das arg Step Up tatsächlich influenced hat, weil die Ballett tanzen, aber dann zu Jamiroquai und Michael Jackson. Und dann so ganz unkonventionelle Sachen auf der Bühne halt auch. Ist ein bisschen wilder da,
ja.
Ein bisschen kecker. Und das ist natürlich sehr anstößig, aber alle finden das dann am Ende natürlich toll. Und das ist halt einfach auch wunderbar choreografiert, das ist schön gemacht, das ist nette Musik und toll gefilmt. Also das gucke ich gerne. Das sind so 10 Minuten und die gucke ich mir auch gerne an. Mhm. Einfach nur, wie die Trulla das da schafft mit den, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, auf einer Fußspitze sich zu drehen die ganze Zeit.
Naja.
Der Knaller.
Ja, gut. Platz 1. Kommt bei mir auf Step Up und ist der Final Dance.
Der Final Dance.
Und das ist einfach dabei, weil ich glaube, das ist die Tanzszene, die ich am allerhäufigsten geguckt habe, die ich liebe, liebe, liebe. Ich mag die Musik, die dazu gespielt wird. Wie lange habe ich damals versucht, diesen Soundtrack dazu herauszufinden? Bis ich es irgendwann von YouTube gerippt habe, weil es nicht anders zu erwerben gab.
Und dann kam Sean Parker.
Sean Parker, ja,
und genau. Und hat dein Leben verändert.
Genau. Nein, jedenfalls, Step Up ist ein geiler Film. Also, der ist einfach so roh, irgendwie so ein roher Tanzfilm, obwohl er auch so eine kleine, nette Love Story hat und Channing Tatum und Jenna Dewan Tatum.
Ja.
Man merkt, dass sie sich da lieben gelernt haben. Oder?
Schauspielern können die ja nicht. Die haben sich einfach geliebt.
Also, das ist einfach geil. Also, du hast gerade schon viel über Step Up gesagt und da hat es angefangen. In ganz simpler Form, aber toll getanzt und toll in Szene gesetzt.
Es kam auch so unverhofft.
Ja.
Das war so auch mal wieder ein Tanzfilm nach 100 Jahren und dann war der direkt auch so schön.
Ja. Und da das mein Liebster ist, ist das dann auch meine liebste Szene.
Oh.
Und bei dir?
Das hatte ich, glaube ich, schon mal auf Platz 1 bei den herzerwärmenden Momenten oder so.
Mhm.
Ganz oder gar nicht. Wenn die am Ende strippen. Weil das ist einfach so, das ist ja einfach so ein Moment, wo sie sich auch sagen, so what? Wir sind nicht mehr die Jüngsten und wir finden uns auch nicht besonders hübsch und wir können auch nicht besonders gut tanzen, aber wir machen das jetzt einfach mal, weil wir Spaß dran haben. Und was heißt, weil wir Spaß dran haben? Das ist nicht die Hauptmotivation am Ende dann schon. Und da kriege ich wirklich Pipi in den Augen, weil das so schön ist. Alle sich freuen, da sind ja auch alle dabei, die Freundin, die Frau und alles kommt zusammen, der Sohn und alle unterstützen sich und alles ist schön. Und das ist einfach so ein netter Moment. Der ist süß und schön und herzerwärmend und wunderbar und prima.
Tja, damit können wir leben.
Gut.
Dann wollen wir mal einen Blick auf die nächste Top 5 werfen.
Gerne. Hast du sie zur Hand?
Ja. Oh. Unser altes Mikrofon ist da auch noch drin.
Oh,
das ist sie.
Der Henning steht doch immer hier und guckt zu.
Unsere nächste Top 5.
Kriegsfilme!
Nein.
Ah.
Top 5 Comic-Verfilmungen.
Dann weiß ich schon mal, was nicht drauf ist. Ja.
Ja, das passt ja heute zum Thema so ein bisschen.
Sehr gut. Wir werden sie nicht mehr los, die Comics. Comic-Verfilmungen.
Aber da wird uns dann auch mal klar werden, glaube ich, bei der Recherche, was eigentlich alles Comic-Verfilmungen sind. Es gibt, glaube ich, so viele, wo man gar nicht dran denkt. Schauen wir mal.
Tim und Struppi.
Ja. Gut, wir wollen eure Top 5 Comic-Verfilmungen hören.
Ja, da kann doch jeder was zu sagen. Hört mal.
Genau, die könnt ihr uns gerne schicken oder kommentieren oder was auch immer. Lasst es uns irgendwie wissen. Wir sind zu finden bei Facebook und bei Twitter.
Und bei Instagram.
Bei Instagram. Da kann man auch gerne seine Top 5 irgendwo unter Fotos drunter schreiben, wenn es euch beliebt.
Unbedingt.
Und wir hören uns in einem Monat wieder. Wenn ihr uns sehen wollt, dann geht auf unseren YouTube-Channel.
Ja!
Da gibt es nämlich Neuigkeiten, Neues zu entdecken. Die Flimmerstube hat eröffnet.
Und die gibt es jetzt wöchentlich.
Genau. Da, wenn ihr uns dann wöchentlich sehen wollt, dann könnt ihr das gerne tun.
Und das wollt ihr.
Richtig. Mhm. Ein Magazin über Film, Fernsehen und alles, was noch so flimmert. Mhm. Und ja, wir freuen uns über eure Klicks und eure Kommentare vor allem. Ja. Kommentare, Feedback ist uns sehr lieb. Und das ist vor allem auch so ein Programm, was ihr mitgestalten könnt. Also ran an die Tasten.
Ran.
Ansonsten könnt ihr diesen Podcast gerne liken, rezensieren, bei iTunes abonnieren und teilen mit euren Freunden.
Und euren Feinden.
Denen besonders.
Ja. Ja. Ja, gut.
Dann war es das für heute.
Erledigt.
Und
wünschen frohe Weihnachten.
Im März.
Im März.
Und freuen uns, wenn ihr vor Weihnachten nochmal reinschaltet.
Genau.
Bis dann.
Tschüss.